Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Alles mal wieder ganz anders geplant, aber so ist das bei Kreisab. Erstmal schön, dass ihr eingeschaltet habt und herzlich willkommen zur nächsten Folge, auf die ich mich sehr freue, denn es geht beispielsweise im Interview der Woche um ein ganz fantastisches Thema, wie ich finde. Ich begrüße Andreas Stolle. Er ist einer der beiden ganz, ganz wichtigen Köpfe hinter der Glücksliga. Da geht es um Inklusion. Da können Kinder und Jugendliche mit Behinderung Handball spielen. Und das Projekt ist in den vergangenen Jahren so sehr gewachsen, dass es an der Zeit war, da erneut drüber zu sprechen. Ihr solltet euch dieses Interview unbedingt anhören, denn es ist wirklich ja ein tolles Gespräch geworden. Andreas hat mich extra in Dortmund besucht. Das ist wirklich eine tolle Geschichte, dass er die Zeit auf sich genommen hat, beziehungsweise die Fahrt aus Ostwestfalen. Das ist ja nicht in 10 Minuten erledigt, aber wie gesagt, ihr solltet auf jeden Fall reinhören, ist hochspannend. Und wir sprechen über die Gruppenphase in der European League. Es gibt eine Vorschau, 4 deutsche Mannschaften sind dieses Jahr mit dabei. Die wollen natürlich alle gerne zum Final Four, unter anderem der Titelverteidiger, die SG Flensburg-Handewitt, der THW Kiel ist mit dabei, die MT Melsungen und nach vielen, vielen Jahren mal wieder der VfL Gummersbach, auch international dabei. Und das bespreche ich natürlich mit dem Kollegen Björn Parzen. Hallo Björn, ich grüße dich.
Hallo Sascha, schönen guten Tag.
Wenn wir aufzeichnen, ist allerdings eine Meldung erst ein paar Minuten alt, würde ich fast schon sagen, denn der HC Erlangen hat seinen Trainer entlassen. Das gibt es doch gar nicht. Kaum zu glauben, Trainerwechsel beim HC Erlangen. Ich muss aber dazu erklären, ich bin ja jetzt ein paar Tage im Ausland unterwegs gewesen. Einfach mal ein bisschen abschalten. Diese Sendung ist also schon vorproduziert und dementsprechend muss ich das jetzt so ein bisschen, ja, ich sag mal, ad hoc mit reinnehmen. Und natürlich, Björn ist ein Experte für Handball überall auf der Welt, aber jetzt kein Experte für den HC Erlangen. Trotzdem, Björn, das ist eine Meldung, die zu diesem Zeitpunkt dann doch ein bisschen überrascht. Klar, der HC Erlangen ist zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, wo wir aufzeichnen, mit 0-6 Punkten in die Saison gestartet. Und für Johannes Selin auf der Trainerbank lief es extrem unruhig, seitdem er übernommen hat. Aber Martin Schwalb ist zurück. Also das überrascht mich dann doch. Was war dein erster Gedanke, als du davon gehört hast?
Ja, Martin Schwalb zurück in der Bundesliga. Also er war ja jetzt in Hamburg im Management vom HSV Handball gewesen und hat natürlich viel Erfahrung. Aber als ich das dann gelesen habe, er war von seinem Posten eben freigestellt worden in Hamburg. Und ich denke, einer wie Martin Schwalb tut der Bundesliga gut. Er war immerhin der erste deutsche Trainer, der die Champions League mal gewonnen hat zu seiner Zeit mit Hamburg 2013. Ich bin mal gespannt, aber in Erlangen nach 3 Spieltagen da die Reißleine zu ziehen, man muss ja auch bedenken, Johannes Selin ist ja erst in der Schlussphase der vergangenen Saison vom Co-Trainer zum Trainer geworden dort, nachdem es überhaupt nicht gelaufen war. Dann hatte man natürlich das Sommertheater um Manuel Zehnder, der jetzt in Magdeburg spielt, weder in Eisenach noch in Erlangen. Tim Zechle ist gegangen. Dann gab es die Sache mit Marco Besiak, ob er jetzt spielen darf oder nicht. Und jetzt ein Trainerwechsel. Also in Erlangen produziert man einige Schlagzeilen in den vergangenen Wochen. Da gebe ich dir recht.
Wir wissen natürlich nicht, wie die beiden vergangenen Spiele ausgegangen sind, wenn ihr jetzt diese Sendung hört. Also wir können nichts sagen zum DHB-Pokalspiel gegen den VfL Gummersbach und auch nicht zum Heimspiel gegen den VfL Potsdam. Das sind natürlich 2 Mannschaften, die ja ganz unterschiedlich sind von der Qualität her. Gummersbach, ich habe es ja gerade auch gesagt, international mit dabei nach vielen Jahren. Der VfL Potsdam ist ein Aufsteiger und da werde ich wahrscheinlich in den nächsten Wochen den HC Erlangen noch häufiger zum Thema machen müssen. Aber mir war es wichtig, das mit reinzunehmen. Aber wenn wir alleine mal auf die Trainerhistorie schauen, Björn, beim HC Erlangen. Also jetzt ist Martin Schwalb der Trainer. Dann war von April bis jetzt vor ein paar Tagen Johannes Selin der Trainer. Dann zur Saison 23/24 erst verpflichtet Hartmut Meierhofer. Davor Raul Alonso, Michael Haas, Rolf Brack, Adasal Eliasson, Tobias Wannemacher in der Interimslösung und Robert Andersson. Davor davor, da hatte man Stabilität mit vielen, vielen Jahren. Frank Bergemann als Coach, der den HC Erlangen nicht nur einmal trainiert hat. Aber seitdem ist das ein absoluter Schleudersitz. Also ich weiß nicht, ich bin Freund von Kontinuität und jetzt kann man natürlich sagen, ja, die Anzeichen waren nicht gut, dass das mit Johannes Selin dauerhaft funktionieren würde. Ich bin aber trotzdem der Meinung, wenn du mit einem Verein erfolgreich sein möchtest, dann musst du einem Trainer auch Zeit geben. Und das tut der HC Erlangen seit Jahren nicht.
Ich gebe dir in dem Fall jetzt speziell mit Johannes Selin absolut recht. Man hat ihn hochgezogen in der vergangenen Saison, hat ihm dann die Vorbereitung gegeben, hat ihn natürlich auch eingebunden bei der Auswahl der Neuzugänge. Und nach 3 Spieltagen jetzt die Reißleine oder beziehungsweise 4 Spieltagen die Reißleine zu ziehen, das finde ich dann auch sehr früh. Ich gebe dir absolut recht, man muss einem Trainer die Zeit geben. Vielleicht war die Situation, dass Martin Schwall plötzlich verfügbar war und auch Interesse gezeigt hat. Aber trotzdem, man kann nicht sagen, okay, Selin, die paar Spiele der letzten Saison, die Vorbereitung, jetzt brauchen wir frischen Wind. Also das ist mir auch sehr, sehr früh zum Start der Saison schon.
Du hast gerade gesagt, Martin Schwalb tut der Bundesliga immer gut. Er ist natürlich ein Kind der Bundesliga. Er hat fast 200 Länderspiele absolviert. Er war als Trainer mit dem HSV unfassbar erfolgreich. Jetzt müssen wir aber dazu sagen, sein vergangenes Engagement bei den Rhein-Neckar-Löwen ist nicht so gelaufen, wie sich beide Seiten das vorgestellt haben. Und Abstiegskampf, ich weiß nicht, kann Martin Schwalb Abstiegskampf?
Er muss sich da einarbeiten, würde ich mal sagen. Er hatte bisher meistens Mannschaften, die sehr, sehr ambitioniert waren, wie Hamburg und wie die Löwen, die also ganz klar nach oben geschaut haben. Er muss sich beweisen, er kennt natürlich die Bundesliga, er kennt die Abläufe, aber er muss jetzt auch mal in Erlangen erstmal sich einfinden. Das ist ja auch ein ganz neues Umfeld. Also es ist ja kein Verein, wo er schon mal tätig war. Er muss sich da reinfinden, aber ich denke, wie gesagt, diese Entscheidung, so früh sich von seinem Trainer zu trennen, finde ich zu früh. Und ich drücke persönlich Martin Schwalb die Daumen, dass das eine erfolgreiche Mission wird.
Kannst du, ist eine leicht provokante Frage, aber ich habe das so wahrgenommen, als ich die Kommentare auch bei Social Media gelesen habe. Kannst du nachvollziehen, dass die Leute den HC Erlangen nicht mehr wirklich ernst nehmen?
Ernst nehmen ist vielleicht das falsche Wort. Also ich sage es mal so, Fans haben natürlich eine Bindung, eine Identifikation mit dem Verein. Und das ist A, eine Bindung zum, ich sage immer, zum Trikot, zum Verein, aber B, natürlich auch zu den handelnden Personen. Und da muss man eben sehen, wenn es dort so viele Wechsel gibt auf der Trainerbank, ist es schwer, sich dann auch mit dem Coach zu identifizieren. Ernst nehmen ist mir jetzt etwas zu viel gesagt, aber ich würde verstehen, wenn Fans sagen, die Identifikation mit dem Gesamtklub ist momentan etwas unter verbunden, um das mal vorsichtig zu sagen.
Das hast du schön formuliert. Naja, wir werden uns das ansehen und wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, wo ihr diese Sendung hört, wisst ihr ja bereits, wie die ersten beiden Spiele von Martin Schwalb auf der Trainerbank des HC Erlangen ausgegangen sind. Ich finde, das ist eine wilde Nummer und das kommt jetzt wieder so spontan, aber gut. So ist es beim HC Erlangen und Carsten Bissel ist ja durchaus dafür bekannt, ein bisschen impulsiver zu sein. Jetzt schauen wir aber auf die European League Saison voraus und das ist eine besonders interessante, wie ich finde, weil wie gesagt, aus Deutschland auch neue Vereine mit dabei sind. Denn der THW Kiel, der hat in der Regel in der Champions League gespielt, die MT Melsung ab und an mal in der European League dabei gewesen. Die haben auch mal die Qualifikation verkackt, wenn ich mich richtig entsinne. Und dann ist da noch der VfL Gummersbach, der ja auch alles an Europapokalen gewonnen hat, was man bislang überhaupt gewinnen konnte. Und dementsprechend finde ich das aus deutscher Sicht sehr, sehr spannend. Wir gehen aber nach und nach die Gruppen durch. Das sind ja 8 Gruppen mit jeweils 4 Mannschaften und die Gruppe A besteht aus dem HC Kriens Luzern, Gorenje Velenje, Abanca Ademar Leon und GOG. Das ist eine schöne bunte Mischung und ich glaube aber, dass die Dänen da der Favorit sind. Ich bin gespannt, was du sagst.
Ich gebe dir absolut recht. GOG ist da der Favorit. Man muss eben mal sehen, Ademar Leon war in der vergangenen Saison der Dritte in Spanien hinter Irun und Barcelona. Die haben immer eine sehr talentierte Truppe, wo auch dann sehr viele Spieler nach der ersten European League-Saison gleich wieder weggehen zu anderen Vereinen, sei es nach Polen, Ungarn, Deutschland, Frankreich, wohin auch immer. Aber die sind normal immer mit einigen guten Talenten gesegnet. Also ich sehe da auch GOG an der Spitze. Vielleicht 2 Sätze erstmal zum Modus. Es kommen immer 2 Mannschaften weiter. Das sollte man vielleicht dazu sagen. Also von den 32 Mannschaften kommen jeweils 2 Mannschaften weiter. Und es ist dann eben so, dass ich in der Gruppe GOG und Ademar als die Favoriten sehe. Bei Velenje weiß man nicht. Überraschend ist ja die eigentlich beste slowenische Mannschaft aus Dribinje. Die hat sich nicht qualifiziert, ist in der Qualifikation gescheitert. Velenje war letztes Jahr auch in der Hauptrunde, hat dort aber nicht so unbedingt für Furore gesorgt. Also ich sehe den Kampf zwischen Valeni und Leon um den zweiten Platz hinter GOG. GOG hat natürlich auch ein paar Spieler verloren, spielt nicht in der Champions League. Sie waren ja vorher jahrelang entweder als Meister oder als Vizemeister von Dänemark in der Champions League. Sie haben sich dieses Jahr nicht qualifiziert. Das ist jetzt auch eine neue Liga, sage ich mal, nach 4 Jahren Champions League. Aber ich denke, dass sie den Kader auf jeden Fall dazu haben, da in die Hauptrunde einzuziehen. Greens Luzern kann man, finde ich, etwas schlecht einschätzen. Sie haben den Spieler des Jahres in der Schweiz, den Marin Cipic, gehabt, einen kroatischen Kreisläufer. Der Kader ist eigentlich nicht so schlecht besetzt, aber ich glaube, es wird nicht reichen, genau wie in der Vorsaison, um dort auch dann in die Hauptrunde einzuziehen. Vielleicht noch ganz kurz eine Zahl, da wollte ich ganz am Anfang sagen, für unsere Statistikfreunde, was ich ja auch einer bin, exakt seit 2001, man muss sich auf das Zunge zergehen lassen, seit 23 Jahren sind weder der THW Kiel noch die SG Flensburg-Handewitt in der Champions League.
Das ist tatsächlich eine lange Zeit. Danke für diesen Fakt, das ist sehr interessant zu hören, aber das sagt natürlich auch ein bisschen was. Ich habe ja gesagt, es ist etwas neu in dieser Saison. Ja, die SG Flensburg-Handewitt ist, wie erwähnt, der Titelverteidiger in diesem Wettbewerb, aber ich möchte noch kurz einen Spieler erwähnen, bevor ich das vergesse. Vielleicht können wir immer so einen Spieler pro Gruppe raussuchen, der uns irgendwie besonders interessiert, und ich glaube, das ist in dem Fall Tobias Gröndahl, der jetzt für GOG spielt, der Norweger, 23 Jahre alt, der hat in der Vergangenheit schon, zumindest in der European League, für Aufsehen gesorgt. Und ich habe gehört, dass der ein oder andere Bundesligist schon an ihm Interesse gezeigt hat. Aber aktuell spielt er in Dänemark, ist neu mit dabei bei GOG. Du hast dich ja schon festgelegt, wer da weiterkommt. Deswegen können wir direkt in die nächste Gruppe schauen. Mit Montpellier, mit Gunnik Zabrze. Dann haben wir noch Beringbau Silkeborg und Granollers aus Spanien. Das ist aber prominent besetzt.
Auf jeden Fall. Also das ist eine Gruppe, da wird es schwer vorauszusagen, wer denn da nun weiterkommt. Also der Underdog, wenn wir es mal so bezeichnen, ist die polnische Mannschaft aus Zabrze für mich. Denn Montpellier hat Champions-League-Erfahrung, Beringbau hat Champions-League-Erfahrung, Granollers war im Finale der European League 2023, war letztes Jahr in der Qualifikation als Finalist gescheitert. Also da kämpfen drei wirklich starke europäische Mannschaften um 2 Plätze in der Hauptrunde. Und man muss ja sehen, Beringbau Silkeborg mit Rasmus Lauge, der letztes Jahr eine überragende European League-Saison gespielt hatte, waren dann auch wirklich nur knapp dann gescheitert auf dem Weg zum Finalturnier in Hamburg. Montpellier ist für mich einer der Titelkandidaten, wo man eben sehen muss, nach, ich glaube, so ziemlich genau 30 Jahren haben sie jetzt einen neuen Trainer. Patrice Canaillet ist ja nicht mehr dabei. Dafür ist Eric Mathé, der Co-Trainer der französischen Nationalmannschaft, der jetzt am Ruder. Das ist ein riesiger Umbruch für Montpellier, glaube ich, weil Canaillet und Montpellier, das gehört eigentlich immer zusammen. Da muss man sehen, wie sie da reinkommen. Aber von der Mannschaft, von der Besetzung des Kaders, es ist ja jedes Jahr so, dass in Frankreich hinter PSG ist es entweder Nantes oder Montpellier. Wer dann auf den Champions League Platz kommt, das wechselt ja wirklich jedes Jahr. Das ist ja das Spannende. Und ja, Montpellier spielt eben der European League, war auch 2023 beim Finalturnier dabei und ist für mich ein Kandidat, der dann auch im Mai um den Titel mitspielen kann.
Übrigens, was Beringbau Silkeborg angeht, da ist gefühlt ja der Kader, der Betreuer und so weiter, fast schon ein bisschen prominenter besetzt als der Spielerkader, wo einige Oldies, die wir ja auch aus der Bundesliga kennen, mit dabei sind. Erik Wehe Rasmussen ist einer der Co-Trainer und Michael Knutzen ist der Head of Delegation. Aber wenn wir auch auf den Kader schauen, da haben wir René Toft-Hansen mit dabei, Anders Zachariasen, dann natürlich Rasmus Lauge, Morten Olsen. Also das ist eine sehr prominent besetzte Truppe, die aber, wie gesagt, ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Und wenn ich mir einen Spieler aus dieser Gruppe aussuchen kann, auf den wir vielleicht mal ein bisschen mehr achten als in der Vergangenheit, dann ist das Brian Monte dos Santos. Das ist ein Brasilianer, 21 Jahre alt. Auf den sollte man aufpassen. Der war auch in der Olympia-Qualifikation für Brasilien extrem stark. 1,93 groß, Rückraum links. Und sie haben einen zweiten sehr interessanten Rückraum linken. Der ist ein bisschen älter, 24, ist Ägypter, Ahmed Hesham, und den kennt der ein oder andere von euch vielleicht schon, aber ich finde, dass Brian Monte dos Santos ein sehr, sehr spannender Spieler ist. Du musst dich aber entscheiden, wer da weiterkommt, Björn, das weißt du ja.
Ja, wer kommt da weiter? Ich sage, es kommen weiter Montpellier und die Ü30-Auswahl aus Beringbau und Silkeborg.
Alles klar. Ja, also Montpellier, da kann ich mir auch schwer vorstellen, dass die da nicht weiterkommen in dieser Gruppe. Wir haben die Gruppe C mit den Kadetten Schaffhausen, Limoges, Benfica aus Lissabon und Tatran Prešov aus der Slowakei. Das ist auch schön bunt gemischt. Die Kadetten sind normalerweise in der European League immer ganz gut mit dabei. Benfica hat das Ding ja vor 2 Jahren gewonnen, beziehungsweise, ja genau, vor 2 Jahren, ist korrekt, gegen den SC Magdeburg damals im Finale beim Heimspiel. Was denkst du, wer wird sich hier durchsetzen? Was ist das für eine Gruppe?
Also für mich ganz klar der Favorit in der Gruppe sind die Kadetten aus Schaffhausen, auch wenn Johann Kaneas dort aufgehört hat. Tatran Prešov war in den letzten Jahren wirklich so der Punktelieferant, egal in welchem Wettbewerb er gespielt hat. Also die slowakische Mannschaft ist da wirklich, die haben einen sehr Balkan geprägten Kader, aber irgendwie, die haben nicht viel gerissen in den letzten Jahren. Limoges ist ganz neu, kann ich nur ganz schwer einschätzen, aber ich würde sagen, in der Gruppe Kadetten Schaffhausen und Benfica Lissabon, wobei sie natürlich letztes Jahr eine ganz schwache Saison gespielt hatten und dann, ich glaube, die haben einmal mit 15 Toren gegen Frisch auf Göppingen verloren, was dann auch sagt, okay, sie haben eben den Trainer seinerzeit verloren. Es war ja Schema Rodriguez, der Benfica da zum Titel in der European League geführt hatte 2022. Sie haben ein paar Spieler verloren. Rogério Moraes spielt in Melsungen, einige andere sind gegangen. Aber ich glaube, in der Gruppe reicht es noch, um dann in die Hauptrunde einzuziehen. Es sei denn, Limoges überrascht uns. Da kann ich mir wirklich nur schwer vorstellen, wie stark sie sein werden. Ist vielleicht eine Mannschaft, die in Frankreich, ich glaube, sie wurden Fünfter vergangene Saison in der französischen Liga und da ist für mich eigentlich Phoenix Toulouse ist die stärkere Mannschaft, aber ich lasse mich da gerne überraschen, was die Franzosen da zeigen. Ich habe mir den Kader angeschaut, einige, naja, ansatzweise bekannte Gesichter dabei, die man so aus der zweiten Etage dann kennt, aber da ist jetzt kein überragender Spieler im Kader. Ein bekannter Name, Ivan Kavadek, ich gehe mal davon aus, es ist irgendein Verwandter von Gary Kerberdeck, der mal in Magdeburg gespielt hat, aber ansonsten schwer einzuschätzen, dieses Team.
Es ist übrigens ein Deutscher mit dabei, nicht nur in dieser Gruppe, also in dieser Gruppe sind sogar mehrere Deutsche mit dabei. Ole Ramel spielt ja bei Benfica, mittlerweile 34 Jahre alt, der Rechtsaußen, also der scheint sich da sehr, sehr wohl zu fühlen. Und bei den Kadetten Schaffhausen gibt es gleich mehrere Deutsche im Kader. Einmal André Strauß, das ist ein 18-jähriger Torhüter und Julian Kemmerling, das ist ein 17-jähriger Linksaußen und Torben Matzken, der ja hier auch schon zu Gast war im Interview der Woche, mittlerweile 24 Jahre alt, auf Rückraum Mitte zu Hause. Und Manuel Speicher, der ist auch auf der gleichen Position beheimatet wie Torben Matzken, spielt auch Rückraum Mitte, ist auch 18 Jahre alt. Also mal gucken, ob die auch Einsatzzeiten bekommen. Und der Spieler, von dem ich denke, dass man da mal ein bisschen genauer drauf schauen sollte in dieser Gruppe, das ist Igor Turchenko, ein Ukrainer, 23 Jahre alt, Rückraum links ist seine Position. Er spielt bei Limoges und ich glaube, der kann auf jeden Fall für Furore sorgen. Wir kommen in die nächste Gruppe und immer noch keine deutsche Mannschaft.
Einsatz vielleicht noch. Ich habe mich jetzt mal etwas tiefer mit Limoges befasst und das ist ähnlich wie bei Bjerringbro-Silkeborg. Also die Bank ist prominenter besetzt als der Kader. Trainer ist Alberto Entrerios und Torwarttrainer ist Manuel Sierra, also spanische Riege da in Limoges. Also da kennt man zumindest die Namen auf der Bank.
Das ist natürlich nicht schlecht, dass man da so viel Erfahrung auch hat mit Entre Rios. Das ist natürlich ein absoluter Topmann. Bidusoa Irun, Cesem Costanza. Dann haben wir noch KGHM, Chobre Glogov und Istads aus Schweden in der Gruppe D. Also Bidusoa Irun kennen wir natürlich, Constanza aus Rumänien auch, Glogov ist eine polnische Mannschaft und Istad aus Schweden. Aber da mangelt es mir ein bisschen an Qualität in dieser Gruppe.
Ich sage mal, Istad hat in den letzten Jahren wirklich eine gute Leistung gezeigt und man muss ja auch sehen, da sind zwei ehemalige Kieler mit dabei, die sind zwar zusammen ungefähr, warte, ich schaue mal gerade, die sind zusammen genau 77 Jahre alt mit Niklas Ekberg und Kim Andersson, die können aber immer noch gut Handball spielen und Anton Mansson spielt da mit, der Mann von Nadja Nadgornaja, Philipp Steenmalm, also da sind ein paar bekannte Namen bei Istad dabei, die sehe ich jetzt gar nicht so schlecht, die haben letztes Jahr oder vorletzte Saison, meine ich, war das Flensburg mal das Leben ziemlich schwer gemacht in dem Spiel. Aber Klogov, muss ich jetzt auch sagen, reißt er jetzt nicht vom Hocker. Constanta war letztes Jahr in der Gruppe mit den Füchsen Berlin in der Hauptrunde. hat aber keinen einzigen Punkt geholt. Und deswegen, wenn die klassische Frage jetzt kommt, also aus Gruppe D sehe ich Bidasoa Irun und Ystad, die da weiterkommen. Bidasoa Irun übrigens in der vergangenen Saison die einzige Mannschaft, die in der spanischen Liga oder in der spanischen Saison gegen Barcelona gepunktet hat, gleich am ersten Spieltag ein Unentschieden geholt. Und danach hat Barcelona alle weiteren Spiele gewonnen. Also nicht nur vom Namen her, sondern auch von der Qualität sehe ich da Spanien und Schweden dann in der Hauptrunde.
Also das war jetzt nicht konkret auf Ystad bezogen, dass die Qualität nicht haben, aber insgesamt in der Gruppe bin ich mir da nicht so sicher. Übrigens, bei Team Officials auf der Seite der EHF aufgelistet sind im Trainerstab von Ystad Oskar Kalén, der Coach, dann haben wir Kenneth Andersson als Co-Trainer und offiziell eigentlich auch Matthias Andersson als Torwarttrainer. Wen trainiert er eigentlich nicht bei den Torhütern, Matthias Andersson, weil er scheint ja alle zu trainieren.
Den Kongo, der fehlt mir nicht noch, aber das wird ja irgendwann dann auch mal angehen.
Ja, bin ich mal sehr gespannt, ob die Torhüter des Kongo dann auch irgendwann durchstarten. Und ja gut, ich meine, bei Glogov, das ist klar, die sind der klare Außenseiter in dieser Gruppe und mir fällt es da auch relativ schwer, einen Spieler zu suchen, den wir ein bisschen genauer beobachten sollten. Wie gesagt, eine Gruppe, die nicht so sonderlich mit viel Qualität besetzt ist. So möchte ich es mal ausdrücken. Also ich habe da meine Zweifel, ob das die Spiele sind, die uns da vom Hocker reißen werden. Aber gut, kann ja auch sein, dass das sehr ausgeglichen ist.
Also ich nehme Niklas Ekberg, der hat in der Qualifikation sehr gut gespielt. Also wenn man aus Kiel wieder zurück in seine Heimat kommt, dann ist man auch ambitioniert. Und dann nehmen wir eben da keinen jungen Unbekannten, sondern den ehemaligen Torschützenkönig der Champions League und All-Time-Top-Scorer des THW Kiel, den kennt man eben auch.
THW Kiel ist ein gutes Stichwort. Die sind nämlich mit dabei in der Gruppe E mit RK Nexe. Dann haben wir noch Batko, Balonmano, Torre La Vega und Vojvodina aus Serbien. Wir müssen, glaube ich, nicht darüber sprechen, Björn, dass es eine Enttäuschung wäre, wenn der THW da nicht alle Spiele gewinnt.
Ja, also sehe ich auch so. Es ist natürlich nicht einfach, in Nasice zu spielen, aber die deutschen Mannschaften, die in den vergangenen Jahren da gespielt haben, sie die Rhein-Neckar-Löwen letztes Jahr im Achtelfinale, die haben da immer gepunktet. Also ich sehe dort, Nasice war auch 2022 bei jedem Turnier in Lissabon beim Finalturnier mit dabei, wurde letzte Saison mal für 2 oder 3 Monate von Veselin Vujovic trainiert. Der wurde danach auch wieder entlassen, nachdem man das Viertelfinale in der European League verpasst hatte und gegen irgendeine kroatische No-Name-Truppe in der Liga verloren hatte. Aber von der Qualität und auch von einigen Namen, die man dort kennt, ist es eigentlich so, dass Nasice und Kiel dort die ersten beiden Positionen ausmachen. Vojvodina Novi Sad, serbischer Meister und Sieger im European Cup in der vorletzten Saison. Ja, die haben viele serbische Talente, aber das reicht von der Qualität nicht, um in dieser Gruppe weiterzukommen. Und ehrlich gesagt, Batko, Torre La Vega ist für mich auch eine große Unbekannte, aber für mich auch kein Club, der da Kiel und Nasice irgendwie die Favoritenrolle streitig machen könnte.
Ich habe jetzt gerade auch nochmal in den Kader geschaut bei den Spaniern und ich dachte, ich kenne mich eigentlich im internationalen Handball ganz gut aus, aber ich kenne keinen einzigen Spieler dieser Mannschaft. Deswegen bin ich froh, dass ich die erstmal nicht kommentieren muss. Habe ich vielleicht ein bisschen Glück gehabt. Aber wir haben natürlich auch bei RK Nexe haben wir sehr prominente Namen mit dabei. Manuel Strilic, den kennen wir, den Kroaten. Krešimir Kozina hat jahrelang in der Bundesliga gespielt. Oder Jure Dolenec, auch international bekannt. Also das ist eine erfahrene Truppe. Und ja, wen nehmen wir denn da als jungen Spieler? Ich meine, wenn wir keinen kennen, wird es schwer, Björn.
Also ich schaue mir mal den serbischen Kader an. Da sind normal immer so 21, 22-Jährige, die den Sprung dann auch wagen können, um dann weiterzukommen. Dann schauen wir mal da rein. Ja, selbst solche interessanten Torwart, der 23 Jahre ein Kroate, Fran Lucin, der war Junior-Nationaltorhüter in Kroatien. Aber vielleicht noch bekannter ist jetzt zurück in seine Heimat, Stefan Dodic. Der war derjenige, wer sich zurückerinnert an die U21-WM in Deutschland. Das Jahr zuvor schied Deutschland mit der quasi gleichen Mannschaft in der Hauptrunde der EM in Portugal aus und wurden von einem einzelnen Spieler quasi überwunden. Und das ist Stefan Dodic, ein ganz junger Mann, 21 Jahre alt. Der war dann ausgeliehen nach Celje, kam jetzt wieder zurück. Aber ich denke, Stefan Dodic ist ein Name, den kann man sich mal merken für die Zukunft.
Auf jeden Fall. Ich habe mir gerade auch den Kader angesehen und habe gedacht, ist das der Stefan Dodic? Ja, und Dodic ist natürlich ein sehr, sehr interessanter Spieler. Und da denke ich mir auch mit Champions League-Erfahrung, die er schon hat, also er hat ja davor auch in Zagreb gespielt, ein Spieler mit sehr, sehr viel Potenzial. Ich bin gespannt, ob er jetzt endgültig durchstartet. Und Peter Georgic ist auch in diesem Kader mittlerweile 34 Jahre alt. Also ist durchaus eine interessante Truppe. Aber der THW Kiel, wir haben es ja gesagt, ganz klar favorisiert. Wir gehen weiter und schauen in die Gruppe F und dort mit dabei ist der FC Porto, Vardar aus Skopje, Valur aus Reykjavik und die MT Melsungen. Und ja, es klingt ein bisschen nach Champions League, aber machen wir uns nichts vor, das hat nichts mit Champions League zu tun, weil Porto und Vardar nicht mehr die Mannschaften der vergangenen Jahre sind.
Also Vardar auf keinen Fall. Also die waren ja im vergangenen Jahr in der Qualifikation schon an den Rhein-Neckar-Löwen gescheitert, waren davor ein Jahr ausgeschlossen. Also denen fehlt jetzt auch 2 Jahre Erfahrung in der Champions League oder in der European League, also im internationalen Geschäft. Und die ganzen Stars aus den goldenen Zeiten, als man 2-mal die Champions League gewonnen hat, die sind eben auch vorbei. Und ja, also da sehe ich Vardar. Der Name ist immer noch groß. Aber der Kader, der dahinter steckt, ist eben nicht mehr so. Beim FC Porto vielleicht die interessante Geschichte. Jahrelang war Magnus Andersson dort Trainer, den kennen wir ja auch noch aus Deutschland. Und in der vergangenen Saison, nachdem man dann in der Champions League in der Saison 22/23 nicht so erfolgreich war, wurde er ersetzt durch Carlos Resende, das ist so eine Legende in Portugal. Und jetzt hat man ihn wieder zurückgeholt. Magnus Andersson ist wieder Trainer. Und man baut darauf, dass er eben da die Mannschaft kennt. Aber da muss man auch sehen, von den großen Namen, die da auch gespielt haben, die dann auch aus dieser goldenen Generation dann ziemlich viele ins Ausland gewechselt sind, ist vielleicht noch hier der Kreisläufer Victor Iturica dabei, aber ansonsten Rui Silva noch, aber sonst sind dort auch einige gegangen. Aber auf der Suche nach dem Nachwuchsspieler kann ich dort empfehlen, einen 20-jährigen Torwart, Diogo Rema Marques, ein überragender Torwart, der war bei der U20-EM dieses Jahr, hat er Portugal ins Finale mitgeführt, hat da ganz stark aufgespielt, also das jemand, den man mit Perspektive dann sich dann noch ausschauen kann. Also es wird nicht einfach für Melsungen, sage ich trotzdem. Auch Valur Reykjavik, die haben letztes Jahr den European Cup gewonnen und sie haben einen kleinen Rekord aufgestellt. Das heißt, besser gesagt, ein Spieler, den wir aus der Bundesliga sehr gut kennen, Alexander Pettersson, dürfte der älteste Europapokalsieger in der Geschichte des Handballs sein. Ich glaube, das ist jetzt 43 und der hat, meine ich, die meisten Tore letztes Jahr in diesem Finale geworfen. Aber ansonsten muss man natürlich sehen, wie schafft Valur das mit den Reisen, sie haben natürlich da einiges abzureißen und da muss man eben sehen, sie haben mit Björkin Paul Gustafsson einen erfahrenen Torwart und das ist eben dann eine Mannschaft, da spielt auch Gunnar Robertson noch mit. Den verwechsel ich jetzt allerdings mit Robert Gunnarsson, das war jetzt eine kleine Fehlinformation. Ja, die hat letztes Jahr international gut aufgespielt, aber ich weiß nicht, ob die es schaffen, Melsungen und Vardar hinter sich zu lassen, um dann gemeinsam mit Porto vielleicht in die Hauptrunde einzuziehen. Also Melsungen hat gute Chancen.
Naja, das kann immer mal passieren, dass man die Wegstaben verbuchselt, aber ist okay, Björn, also da sind ja so viele Namen mit dabei, das kann man sich gar nicht alles merken. Und du hast Rema Marques angesprochen, das ist, wie gesagt, dieser junge Torhüter des FC Porto, der auch bei der Europameisterschaft in Deutschland schon mit dabei gewesen ist. Und ich kann mich erinnern, ich habe ein Spiel in Hamburg gesehen, der Portugiesen gegen die Niederlande, da hat er sehr, sehr gut gespielt, also der ist auf jeden Fall mit Talent gesegnet und ja, ich kann mir aber trotzdem nicht vorstellen, dass die MT Melsungen in dieser Gruppe ausscheiden wird. Dafür ist die Qualität der Mannschaft zu groß. 2 Gruppen haben wir noch. Nochmal 2 deutsche Mannschaften natürlich. Das ist einmal die SG Flensburg-Handewitt in der Gruppe G mit Tatabanja noch aus Ungarn, Sesvete aus Kroatien und Karvina aus der Slowakei. Auch da sage ich, wie beim THW Kiel in der anderen Gruppe, Flensburg muss eigentlich alle Spiele gewinnen.
Die Mannschaft aus Karvina kommt aus Tschechien, aber das war früher auch ein Land, das ist jetzt natürlich Nicht so schlimm. Um das ganz ehrlich zu sagen, auch mit dem Respekt für die Gegner, also die Flensburger können auch einen falschen Arm werfen und werden immer noch Gruppensieger in dieser Gruppe. Tatabanja hat natürlich einen großen Namen, die haben auch ein paar Spieler, die man da vielleicht aus Ungarn noch kennt, aber Sesvete und Karvina sehe ich jetzt nicht als Mannschaften, die auch nur ansatzweise Flensburg dort gefährlich werden könnten und deswegen sage ich da auch ganz klarer Gruppensieg für die SG.
Christian Dissinger spielt übrigens in Tata Banja. Ich habe Kavina verwechselt mit Košice. Soll auch mal vorkommen. Andere verwechseln die Spieler, ich verwechsel die Länder, aber macht nichts. Und ja, Christian Dissinger, wie gesagt, ist dort mit dabei. Die haben eine relativ internationale Truppe in Tata Banja. Franzosen, Japaner, natürlich die Ungarn, Tschechen und Serben und so weiter. Also das ist sehr international. Spanier auch mit Ignacio Plaza Jiménez, den kennen bestimmt einige von euch. Und ja, also das ist eine interessante Truppe. Und ich glaube, dass die durchaus soliden Handball spielen werden. Ich denke, dass die in der Gruppe die Mannschaft sind, die hinter der SG ins Ziel kommen werden. Und dann haben wir noch eine Gruppe, die übrig geblieben ist. Dort spielt der VfL Gummersbach zusammen mit Sävehof, Hafnarfjörður aus Island und Phoenix Toulouse. Also der VfL Gummersbach, der kann da nicht so leicht durchcruisen, sagen wir mal so.
Also ich denke, am meisten freut sich natürlich Gogi Sigurdsson auf ein Duell mit einer isländischen Mannschaft, mit Hauke Hafnarfjörður. Und da spielt ja auch einer mit, den kennt er auch noch ganz gut, Aaron Palmason. Nein, also die Gruppe ist wirklich nicht einfach zu spielen für Gummersbach. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr ausgeglichene Gruppe. Sävehof hat die letzten 2 Jahre wirklich sehr gut in der European League gespielt. Phoenix Toulouse ist jetzt wieder dabei. Die waren 2 Jahre oder 3 Jahre, meine ich, nicht mehr am Start in der European League, weil eben auch die französische Liga hinter PSG da sehr ausgeglichen ist. Und da muss man einfach mal sehen, wie sich diese Mannschaft dort entwickelt und wie sie sich da zeigt. Da spielt übrigens immer noch unser chilenischer Freund Erwin Feuchtmann mit. Der ist mittlerweile auch 34 Jahre alt. Da spielt Nemanja Ilić aus Serbien mit, den kennt man. Und da sind einige Spieler, Nico Mindigia aus Spanien, Uros Mitrovic, also die man kennt. Deswegen, also das wird eng. Also ich denke, das wird eine Gruppe, wo so ziemlich jeder jeden schlagen kann. Und da muss man eben sehen, wie verkraftet Gummersbach diese Doppelbelastung mit European League und Bundesliga, jetzt auch noch 2 angeschlagene Spieler. Aber natürlich, ich sag mal, die setzen auf ihre beiden Neuzugänge, Conti Mahé und Dominik Kuzmanovic, die natürlich dann auch internationale Erfahrung schon mitbringen. Weil ich glaube, der Rest der Gummersbacher Mannschaft oder die meisten Spieler dort haben eher selten europäisch gespielt. Sie haben eine überragende Quali gespielt gegen Mosti aus Dänemark, wo ich aber gedacht habe, der Gegner sei auch stärker, aber das waren ja 2 Kantersiege. Und da muss man jetzt wirklich sehen, also Hauka ist eine Mannschaft, die lebt natürlich sehr viel von Aaron Palmason, aber die sind eben auch letztes Jahr, wenn ich das so recht in Erinnerung habe, sind die da gut durchgekommen. Ich muss mal den Kader anschauen. Ja, also da spielen fast nur Isländer mit eben. Und zum Beispiel, was ich gelesen habe, dass die beiden isländischen Mannschaften ihre Spiele immer in der gleichen Halle machen. Und deswegen muss irgendwann Gummersbach mal mitten in der Nacht antreten, weil da eben beide Spiele hintereinander sind. Also da hat Hauka einen kleinen Heimvorteil dadurch. Aber ich denke, die Gruppe, da kann man wirklich nur ganz schwer sagen. Ich würde aus dem Bauch heraus sagen, Sävehof und Gummersbach kommen weiter.
Aha, okay. Also du setzt tatsächlich nicht auf die Franzosen, finde ich interessant. Bei Sävehof natürlich im Blickfeld der 19-jährige Fähringer Olli Mithun. Also ein ganz, ganz interessanter Mann auf Rückraum Mitte, kann auch auf halb links spielen. Den werden wir natürlich beobachten. Ja, dann möchte ich von dir abschließend noch wissen, welche der deutschen Mannschaften schafft denn den Sprung ins Final Four und solltest du nicht auf alle 4 setzen? Ich glaube, das wirst du nicht tun. Welche ausländische Mannschaft kommt denn ins Finalturnier?
Also man muss sich ja ganz kurz dafür auch den Modus mal anschauen. Das ist natürlich wichtig dafür, wie es danach überhaupt weitergeht. Es gibt nach der Vorrunde gibt's ja eine Hauptrunde mit 4 Vierergruppen. Also die Mannschaften der Gruppen A und B gehen zusammen. Das wären, gehen wir mal davon aus, was ich eben gesagt habe, GOG, Annemar Leon, Montpellier und entweder Beringbro oder Granollers. Dann überspringen wir einfach mal die Gruppen C und D und schauen auf die Mannschaften, weil es wird auf jeden Fall, wenn sie weiterkommen, wofür wir ausgehen, in jeder der beiden anderen Hauptrundengruppen 2 deutsche Teams geben. Also Kiel wird dann gegen Melsungen spielen, Flensburg wird gegen Gummersbach spielen. Im Falle des Weiterkommens. Und dann muss man ja sehen, dann geht's nachher über Kreuz in den K.O.-Spielen. Aber wenn man jetzt einmal schaut, wenn man sich eine Gruppe nimmt, wo Nasice, Kiel, Porto und Melsungen weiterkommen, da muss man eben sehen, ob Melsungen gegen Nasice bestehen kann. Ich sage grundsätzlich vom Potenzial her, und dafür muss man kein Wahrsager sein, haben Kiel und Flensburg, denke ich, die besten Chancen, zum Finalturnier zu kommen. Ich sehe Montpellier auf jeden Fall als potenziellen Konkurrenten. Und bei GOG muss man eben mal sehen, wie diese junge Mannschaft sich schlägt. Aber ich bin jetzt mal so verwegen und sage, 3 deutsche Mannschaften kommen zum Finalturnier, das ja möglicherweise in Hamburg gespielt wird. So ist der Plan der ERF. Bestätigt wurde es noch nicht bisher. Und dann sehe ich in der Konstellation fast eher Gummersbach als Melsungen, allein dadurch, wie die Duelle nachher dann auch sein werden in Hauptrunde und K.O.-Runde. Also lege ich mich mal fest, Kiel, Flensburg und Gummersbach werden dann auch beim Finalturnier dabei sein.
Also wieder drei deutsche Mannschaften, wie es in der vergangenen Saison auch gewesen ist. Damals noch Dynamo Bukarest als viertes Team mit dabei. Und diesmal, hast du ja gesagt, setzt du auf die französische Karte, auf Montpellier. Die schätze ich auch extrem stark ein. Dann danke ich dir recht herzlich für ein langes Gespräch. Der HC Erlangen, der hat da die Pläne noch ein bisschen verändert mit seiner Meldung rund um den Trainerwechsel. Johannes Selin raus und Martin Schwalb neu mit dabei. Und dann, denke ich, ist es auch der passende Moment für die erste Pause heute. Es bleibt die einzige, aber wir sind natürlich sofort wieder zurück. Wer regelmäßig Kreisab hört, der weiß, im Interview der Woche weise ich zu Beginn darauf hin, dass ihr uns unterstützen könnt. Das könnt ihr tun, indem ihr bei patreon.com/kreisab vorbeischaut. Da könnt ihr ein monatliches Abo abschließen, aber ich kann euch direkt sagen, es gibt da keinerlei Verpflichtungen. Das könnt ihr immer und jederzeit kündigen. Ihr könnt die Höhe des Beitrags auch festlegen und das Gleiche gibt es mittlerweile bei PayPal. Wenn ihr wollt, schaut vorbei auf unserer Instagram-Seite, da einfach nach Kreisab suchen, da werdet ihr sofort fündig. Und dann gibt es die passenden Links im Profil, also in der Biografie von Kreisab. Da findet ihr dann den Weg direkt zu PayPal und auch zu Patreon und zum Beispiel auch zu unserer Facebook-Seite. Da könnt ihr uns auch sehr, sehr gerne folgen. Und über unsere Internetseite, die eigentlich ein Blog ist, kreisab.de, wenn ihr da auf die einzelnen Artikel geht, also da wird ja immer dann auch erzählt, beziehungsweise aufgeschrieben, besser gesagt, welche Gäste somit dabei sind in der neuen Folge. Da gibt es auch jeweils den Link zu PayPal und zu Patreon. Und heute hat sich jemand extra auf den Weg gemacht, hier zu mir nach Dortmund. Das weiß ich enorm zu schätzen. Er hat eben selber schon gesagt, das erhöht natürlich auch die Qualität des Gesprächs. Und das ist auch so. Und wir haben über das Thema, die Glücksliga, hier bei Kreisab schon mal gesprochen. Und das war am 14. November 2022. Das ist also fast 2 Jahre her. Und in dieser Zeit ist sehr, sehr viel passiert. Damals gesprochen habe ich mit Maria Raun-Jørgensen. Das ist eine Dänin, die das in Deutschland ja so ein bisschen mit aufgezogen hat. Und der andere Part der Glücksliga, so nenne ich ihn jetzt mal, heißt Andreas Stolle und sitzt heute bei mir. Schönen guten Tag und ich freue mich, dass du hier hingekommen bist.
Hallo Sascha, sehr gerne. Schön, dass ich bei dir sein darf.
Und ihr merkt schon, das wird eine ganz andere Gesprächsatmosphäre. Es ist einfach anders, wenn man sich gegenüber sitzt. Und du hast gerade schon ein bisschen geschmunzelt. Das hätte ich ja sonst gar nicht sehen können, als ich gesagt habe, wann dieses Gespräch damals stattgefunden hat. Und in den 2 Jahren ist wirklich sehr viel passiert bei euch.
Ja, also man sieht, wie die Zeit vergeht, wie schnell lebig die Zeit ist. Und wenn wir uns daran erinnern, dass wir 2021 begonnen haben mit der Glücksliga, beziehungsweise mit dem ersten Verein, und inzwischen 30 Vereine sich der Initiative angeschlossen haben, ist das einfach ein wahnsinniger, auch erfolgreicher Weg. Sehr, sehr viel Arbeit, aber letztendlich auch ein bisschen Stolz.
Absolut, da kann man zu Recht drauf stolz sein. Und ich kann mich erinnern, was Maria damals gesagt hat. Die hat gesagt, ja, wir suchen jetzt andere Vereine, die da irgendwie mitmachen, damit wir regelmäßig Spiele austragen können. Und aktuell machen wir das sozusagen in der Turnierform. Da treffen wir uns dann am Wochenende, spielen alle Mannschaften irgendwie gegeneinander. Ist das eigentlich eine Entwicklung, die so zu erwarten war, oder ist sie deutlich rasanter verlaufen, als du das gedacht hättest? Denn machen wir uns nichts vor, Andreas, es ist schon so, dass das Thema Inklusion immer größer geworden ist. In den vergangenen 2, 3, 4, 5 Jahren habe ich den Eindruck, dass da ein regelrechter Boom herrscht.
Jeder, der sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, gerade im Handball, hat bemerkt, dass die erste Mannschaft bzw. Initiative aus Dänemark kam. Die Rikke Nielsen als Gründerin, ehemaliger dänische Nationalspielerin, hat auch mal, glaube ich, eine Saison in Leipzig gespielt, hat das Thema 2017 in Aalborg begonnen und inzwischen gibt es dort über 60 Mannschaften. Ich war jetzt selber 2 Mal schon beim Turnier, beim Lücke Cup in Herning, und da sind über 1000 Kinder, die dort Handball spielen, und das ist natürlich ein enormer Ansporn. Auf der anderen Seite auch eine Blaupause, wie es in Deutschland gemacht werden kann. So, und von daher war uns schon bewusst, welches Potenzial wir hier in Deutschland haben. Es gibt hier über 4200 Handballvereine, von daher ein enorm großes Potenzial. Aber dass es dann doch in dieser Geschwindigkeit geht, das hat uns schon überrascht. Wir sind ja mit einer Mannschaft 2021 begonnen, hatten dann 22 5 Mannschaften und dann im letzten Jahr, ich glaube, 18 und inzwischen 30 Mannschaften, ist natürlich eine Geschwindigkeit, die so nicht zu erwarten war. Und selbst die Reige Nielsen, die uns in der letzten Woche beim Glücksliga Cup besucht hat, hat gesagt, ihr seid viel schneller und viel weiter, als wir das damals waren. Aber ich muss eben auch die Dänen nochmal loben. Ohne das dänische Vorbild hätten wir es nicht geschafft und hätten auch bestimmte Dinge einfach nicht so umgesetzt, wie es letztendlich gekommen ist.
Lass uns doch mal über diese Umsetzung sprechen, weil mich interessiert an der Stelle zu wissen, was habt ihr denn von den Dänen gelernt? Also wie konntet ihr das dann leichter umsetzen, weil ihr gesehen habt, so und so funktioniert das dort?
Also erstmal muss man sagen, dass jeder Verein für sich selbst zuständig ist, also jeder Handballverein. Ne? Da wird wie eine D-Jugend oder wie eine Minimannschaft eben ein Glücksteam gegründet. Und das ist in Dänemark genauso. Und es gibt auch sehr viele Freiwillige, die durchaus vorhaben, eine Trainingsgruppe mit behinderten Kindern zu starten. Nur die Hemmschwelle ist einfach sehr hoch. Man bekommt nicht den Support, man bekommt nicht den ersten Ansatz. Wie mache ich das jetzt? Und da haben wir, und das ist ein Hauptbestandteil unserer Arbeit, gesagt, wir unterstützen diese willigen Trainer, Trainerinnen, Eltern, geben denen Sicherheit, indem wir sagen, komm her, ihr seid hier nicht alleine. Wir haben ein Modell, was funktioniert, nachweislich, Dänemark, jetzt auch in Deutschland. Und das war die größte Hilfestellung, die wir bieten konnten, weil viele sagen, oh, hätten wir gar nicht gedacht, dass es so einfach ist. Einfach anfangen mit dem Training. Und nachdem wir das in Bad Salzuflen etabliert hatten mit den Superkids, hatten wir fast jede Woche Besucher beim Training. Eben diese willigen Menschen, Sportler, Trainer, Trainerinnen, die dann gesagt haben, jo, jetzt weiß ich Bescheid, das ist gar nicht so kompliziert und ich fange in 14 Tagen auch an, so eine Trainingsgruppe zu öffnen.
Die Leute wissen, Bad Salzuflen, also ich hoffe, dass die Leute das wissen, liegt in Ostwestfalen. Und das ist jetzt für jemanden, der in, ich sag mal, Nürnberg unterwegs ist oder Stuttgart oder Leipzig, nicht gerade ums Eck. Daher frage ich mich, ist das so, dass die Vereine sich größtenteils in Nordrhein-Westfalen befinden, weil dann Leute mal eben kurz vorbeikommen können, um zu gucken, wie funktioniert das bei euch? Oder seid ihr mittlerweile relativ breit in ganz Deutschland aufgestellt?
Also die Hälfte der 30 Vereine sind wirklich in Nordrhein-Westfalen angesiedelt. Ich sage immer Leuchtturmprojekte. Das ist wie in anderen Bereichen auch. Wenn es einer vormacht, dann spricht man, sag ich mal, über die Stadtgrenzen hinaus und dann ist es der Handballkreis, dann ist es der Westfälische Handballverband, der dort auch unterstützt hat. Wir haben mal eine Veranstaltung auch in Bad Salzuflen durchgeführt. Und diese Sichtbarkeit hat aber dazu geführt, dass wir auch vom Bayerischen Handballverband eingeladen wurden, dass wir vom Pfälzer Handballverband eingeladen wurden, dass wir zu Spielen, zu Turnieren eingeladen wurden, jetzt nicht unbedingt mit den Kindern, aber die Verantwortlichen, und dort unser Anliegen präsentieren konnten. Und das wiederum hat dazu geführt, dass es inzwischen auch zwei Mannschaften in Bayern gibt, drei in Baden-Württemberg, eine in Sachsen. Und somit sind wir deutschlandweit unterwegs. Und das, was wir uns vorgenommen hatten, also nicht nur irgendwo im Kreis Lippe unterwegs zu sein, sondern deutschlandweit, ist eben jetzt erfolgreich eingetreten.
Für alle, die damals das Interview mit Maria nicht gehört haben, möchte ich mal kurz vorlesen. Es gibt tatsächlich einen Wikipedia-Eintrag zur Glücksliga und mich würde nicht wundern, wenn du den ins Leben gerufen hast, weil du dich ja auch sehr, sehr intensiv um die Pressearbeit kümmerst, dass eben die Glücksliga sehr, sehr präsent ist und da steht, die Glücksliga ist eine Handballliga für entwicklungsbehinderte Kinder und Jugendliche. Die Liga wurde im Herbst 2021 in Bad Salzuflen gegründet. Das Konzept stammt aus Dänemark, wo seit 2017 die Lykke-Liga bekannt ist. Maria Raun-Jørgensen nutzte die Idee aus ihrem Heimatland und setzte sie mit Unterstützung ihres Stammvereins bei Handball Bad Salzuflen um. Die Zielsetzung der Glücksliga ist es, positive Erfahrungen für Kinder und Familien zu schaffen und so weiter und so fort. Also, was ihr geschafft habt in dieser relativ kurzen Zeit, weil wir reden jetzt von 3 Jahren, ist extrem bemerkenswert. Du hast gerade erklärt, dass natürlich dann viel kommt über Mund-zu-Mund-Propaganda, aber du selbst bist halt derjenige, der, ich habe das gerade angedeutet, sich um die Pressearbeit kümmert. Wie viel Zeit steckst du da rein und welchen Ansatz hast du auch?
Also für mich ist das eine wahnsinnige Herausforderung. Und als Maria auf uns als Vorstand Handball Bad Salzuflen, da bin ich Mitglied eines dreiköpfigen Vorstandes der Spielgemeinschaft zugekommen ist, war ich sofort Feuer und Flamme. Also ich habe gesagt, das junge Mädel kannst du doch auch nicht alleine lassen. Für mich war es eine Idee, in der ich auch ein bisschen was zurückgeben kann von dem, was ich halt über 50 Jahre am eigenen Leibe gespürt habe. Unterstützung von allen Seiten, egal ob im Sport, in der Familie, im Beruf. sonst wie. Und ich war sofort Feuer und Flamme, habe gesagt, lass uns das bitte zusammen machen. Und die Regie Nielsen hat uns dann im Herbst 21 besucht und ja, wir haben ihr mehr oder weniger nahegelegt, dass wir das doch hier in Deutschland machen können. Persönlich und beruflich bin ich so orientiert, dass ich Herausforderungen und Projekte einfach auch liebe und auch weiß, wie man manche Sachen anfängt und auch zu einem erfolgreichen Ende bringt. Und so tue ich das ähnlich wie im Beruf eben auch hier im Sport mit den Kindern. Und man kennt die Hebel, man kennt die Mechanismen. Das ist im Sport nichts anderes wie im Wirtschaftsleben. Und ich habe einige Messen organisieren dürfen. Und somit ist, sag ich mal, so ein Turnier kein Selbstläufer. Aber man kennt die Gewerke, was muss ich tun, wen muss ich ansprechen. Und insbesondere braucht man Manpower. Da denke ich einfach, dass so wie wir kommunizieren, doch den einen oder anderen davon überzeugt, mitzumachen. Und auch die Vereine, die wir angesprochen haben, sehen, Mensch, da ist auch Potenzial dahinter. Er bringt das anständig rüber und wir folgen ihm an der Stelle einmal und unterstützen ihn auch. Und somit konnte die Idee einfach weitergetragen werden. Und das ist ein sehr großer Zeitaufwand. Ich würde mal schätzen, nur 20, 30 Stunden die Woche neben dem normalen Beruf.
Das ist ordentlich.
Was ich lernen musste, ist, dass man sich auch hier einfach fokussieren muss auf bestimmte Dinge. Beispiel ist, wenn ich Fördermittel beantrage, dann ist es oftmals Zeit, die nicht refinanziert wird, weil das so aufwendig ist. Also man muss, ich sag mal, 30, 40 Stunden investieren, um einen Förderantrag zu stellen und dann hat man noch keine Zusage. Und es sind immer nur Projekte, die dort dann finanziert werden. Und die Großteil der Projekte, die wir beantragt haben, schon abgelaufen. So und im Nachhinein kommt, Zeit ist abgelaufen. Deswegen war es mir von Anfang an wichtig, und das unterscheidet uns so ein bisschen auch von den Dänen, dass wir Sponsoren brauchen. Wir hatten das Glück, mit Jysk, ehemalig dänisches Bettenlager, hier in Skandinavien zu haben, der die Idee schon kannte und innerhalb einer Woche gesagt hat, wir machen hier mit. Wir finden die Idee so super toll, wir kennen die aus Dänemark. Und das hat uns Rückendeckung gegeben, auch, was mir besonders wichtig ist, eine positive Sichtbarkeit herzustellen über alle möglichen Medien im Handballbereich, sicherlich hauptsächlich. Und somit konnten wir viele Sachen umsetzen und sind dann auch von Erfolg gekrönt worden, insbesondere dann auch, wenn wir weitere Sponsoren gewinnen konnten im Nachhinein. Die hätten das nicht gemacht, wenn es ein Geschmäckle bei der Angelegenheit gegeben hätte, die wir da durchgeführt haben. Aber anscheinend hat es dem Unternehmen dann auch gezeigt, dass es Hand und Fuß, was die Kollegen dort in Bad Salzuflen machen, und hier beteiligen wir uns gerne an der Geschichte. Und das ist Hauptanteil der Arbeit unterjährig, und so ein Glücksliga-Cup bedarf natürlich Wochen und Monate der Vorbereitung. Dann ist es extrem, was man da zu tun hat, das Team zusammenstellen, die ganzen Gewerke zusammenstellen, sich mit den Mannschaften auseinandersetzen und diesen Tag dann auch zum Erfolg zu bringen. Aber das sind 20, 30 Stunden in der Woche im Schnitt, die man da investiert.
Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Von diesem Handball-Podcast, der auch sehr viel Zeit investieren muss, derjenige, der das macht, um das auf die Beine zu stellen. Deswegen habe ich ein gutes Gefühl dafür, was das bedeutet, was du da auch machst und auf die Beine stellst, zusammen mit Maria. Ihr habt natürlich dann den Vorteil, ihr seht das Lachen der Kinder und der Jugendlichen, wenn diese Veranstaltung stattfindet. Ich sehe leider nicht die Hörer, die draußen irgendwie sagen, ja, das interessiert mich. Aber Spaß beiseite. Das Entscheidende ist, dass ihr es geschafft habt, das zu etablieren. Die Glücksliga ist aus meiner Sicht mittlerweile eine Marke in Handball-Deutschland und das in kürzester Zeit. Also da kann ich nur den Hut vorziehen. Hast du das Gefühl, dass die Leute aufgrund der Inklusion, die ihr da betreibt, vielleicht sogar ein bisschen offener sind, als wenn ihr andere Turniere auf die Beine stellen würdet?
Das sehe ich absolut so. Also das muss man sagen. Das ist ein Produkt, was wir hier vermarkten. Das ist jetzt alles typisch deutsch. Ne? Also die Dänen würden nicht so sprechen wie wir hier. Aber unterm Strich muss man es einfach so sagen. Ne? Wir bekommen keine Sponsoren, wenn die nichts davon haben. Das heißt, hier wird schon nach Reichweite gefragt. Hier wird nach Qualität gefragt. Hier wird gefragt, was haben wir davon? Und das ist in anderen Ländern vielleicht noch etwas anders. Von daher ist das wirklich harte Arbeit im 1:1-Geschäft. Aber wir sehen das Thema Inklusion etwas anders. Also ich habe Gott sei Dank bis vor 3 Jahren mit Behinderungen nie was zu tun gehabt. Familie, alle gesund. Ich habe 2 eigene Kinder, 2 Kinder hat meine jetzige Frau mitgebracht. Alle gesund, toi, toi, toi. Und deswegen hat mich das Thema aber auch gefesselt von Anfang an, als Maria auf uns zugekommen ist und gesagt hat, ich möchte hier so ein Team für behinderte Kinder eröffnen, weil man einfach dankbar ist für das, was man hat, aber man auch was zurückgeben möchte. Und Maria und ich sehen das Thema Inklusion etwas entspannter. Das ist wieder so ein Begriff, der durch die Lande getrieben wird. Und warum muss immer alles einen Begriff haben? Genauso wie letzte Woche in deinem Podcast das Thema Ehrenamt. Also auch den Begriff Ehrenamt, jeder weiß, was dahinter steckt. Aber letztendlich geht es doch darum, etwas miteinander zu machen, Hilfe anzubieten, Hilfe zu nehmen, wenn man es nötig hat und damit uns das Leben gemeinschaftlich einfacher zu machen. So, und hier sprechen wir sicherlich vom Handballleben und vom Sportleben. Und deswegen sagen wir, uns interessiert auch gar nicht die Diagnose der Kinder. Wer Lust hat, als Kind oder als Familie dann dementsprechend das Kind zum Handball zu bringen, soll das doch einfach tun. Wir hinterfragen nicht die Krankheit. Das wird sich entwickeln im Team. Die Trainer, Trainerinnen beschäftigen sich mit den Kindern. Und wozu brauche ich da einen Begriff Inklusion? Es gibt eine Gesetzgebung zum Thema Inklusion, habe ich mich nur bedingt mit beschäftigt. Letztendlich lassen wir einfach auch unseren Bauch sprechen und sagen, was ist gut für die Kinder, was ist gut für die Vereine, was ist gut für die Gesellschaft und den Handball. Und das tun wir einfach. Und ähnlich sehe ich es auch im Ehrenamt. Letztendlich bin ich auch Ehrenamtler. Ich finde den Begriff aber eigentlich doof. Also wir sind da, wo wir gebraucht werden, machen unseren Job. Ehrenamt kann auch abschreckend wirken. Wir merken das auch bei der Generierung von weiteren Jugendlichen im Verein. Die möchten gar keine Ehrenamtler sein. Die sind zur Stelle, wenn man sie braucht. Wenn irgendwie eine Bank von links nach rechts getragen werden muss, wenn man einen Spieltag organisiert. Da gibt es wirklich viele Jugendliche, die selbstverständlich helfen, möchten aber diese Verbindlichkeit nicht haben über Monate, teilweise Jahre. Das ist nicht mehr die Generation. Aber es ist schon so, dass sie auch gerne helfen und dabei sind. Und ich lebe das eindeutig vor. Und ich glaube auch, dass der eine oder andere sich dann wiederum an der Ehre gepackt fühlt, wenn er sieht, Mensch, der Kollege, der ist da so engagiert und trägt selber die Bank von links nach rechts. Ich sollte auch mal mithelfen, sag ich mal, diese Aufgabe zu erfüllen. Und deswegen muss man nicht zwingend von, aus meiner Sicht natürlich, Ehrenamt sprechen oder von Inklusion sprechen. Es geht wirklich um ein gemeinschaftliches Miteinander, dort, wo die Aufgaben, wo die Herausforderungen sind, mitzuwirken. Und das hat in Bad Salzuflen hervorragend gefruchtet. Wir haben jetzt schon zweimal einen Jugendtag durchgeführt mit den Superkids, logischerweise. Und es war überhaupt nicht mehr die Frage danach, sind die Kinder mit Behinderung dabei oder nicht. So, und das meine ich. Man muss jetzt nicht sagen, hier ist ein Inklusionsteam und wir inkludieren jetzt dieses Team, sondern es war ein Jugendtag und nicht mehr und nicht weniger. Und ich habe mich richtig darüber gefreut, dass es gar kein Thema war, sondern dass die Kinder integriert wurden, dass sie sich gegenseitig geholfen haben. Und das macht dann einen auch so ein bisschen stolz. Und als ja nicht Studierter im Bereich der Inklusion, sondern wirklich Reingeschmissener, bestätigt das auch so ein bisschen die Vorgehensweise. Da gibt es sicherlich ganz viele, die das anders sehen. Muss man einfach akzeptieren. Aber wir folgen hier unserem Bauch und sind bis dahin gut mitgefahren.
Was ich gerade rausgehört habe, ist, dass es anscheinend überhaupt gar keine Berührungsängste mehr gibt. Weil ich mir schon vorstellen kann, dass das am Anfang vielleicht bei dem einen oder anderen so war, der gesagt hat, die Menschen mit Behinderung, das kenne ich so nicht, das ist für mich was Besonderes, da tue ich mich schwer mit. Aber so wie du das jetzt erzählt hast, scheint das insbesondere auch bei euch im Verein überhaupt gar kein Thema mehr zu sein. Das ist natürlich eine ganz fantastische Entwicklung. Ich möchte nochmal zurückkommen auf das Thema Organisation und Fördergelder, weil du dieses Wort eben in den Mund genommen hast. Weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt vielleicht der ein oder andere zuhört, der sagt, ja, bei mir, in meinem Verein, da gibt es kein Glücksteam. Vielleicht könnten wir das bei uns auf die Beine stellen und ich werde mich definitiv mal bemühen, das hier in Dortmund und auch in meiner Heimatstadt Solingen irgendwie zu vermitteln, weil da gibt es genug Handballvereine und ich weiß nicht, ob es da schon Glücksteams gibt, aber anscheinend nicht, sonst hätte ich es wahrscheinlich mitbekommen. Also wird das auf jeden Fall jetzt mal meine Aufgabe sein, das in die Wege zu leiten, das ist ganz klar. Aber ist es schwer, diese Fördergelder zu beantragen? Kompliziert? Dauert das lange? Und kann das eigentlich jeder Verein machen, diese Gelder zu beantragen? Weil das ist natürlich dann auch wichtig, um teilweise vielleicht Trainer zu bezahlen oder um auch Hallenzeiten zu finanzieren.
Erstmal eine sehr gute Frage. Und ich kann da nur aus der Erfahrung heraus antworten, wie es in Bad Salzuflen bzw. beim Handball Bad Salzuflen in der Spielgemeinschaft war. Natürlich stößt man nicht überall auf offene Ohren, insbesondere bei den Leuten, die sich schon überlastet fühlen mit dem, was sie derzeit auch an Arbeit auf dem Tisch haben. Somit muss man einfach ans Gewissen appellieren. Das ist einfach gemacht. Und ja, es ist natürlich so, dass wenn man Partner, Sponsoren anspricht und bringt das Thema Kinder mit Behinderung, bekommt man schon mal einen Kaffee. Das ist bei manchen vielleicht noch nicht so. Aber zumindest ist man im Gespräch. So, und dann, wenn man die Aufgaben und die Ziele formuliert, da kann eigentlich keiner Nein sagen an der Stelle. Ne, der sagt, komm her, wir machen irgendwie was. Ne, da sprechen wir jetzt nicht von großen Summen. Aber letztendlich war Marias und mein Ziel, dass die Superkids in Bad Salzuflen nicht den Gesamtverein belasten, wenn man da überhaupt von Belastung sprechen kann. Aber jeder Verein hat sein Budget und wenn jetzt ein neues Team dazukommt, dann bedeutet das natürlich mehr Geld. Gut, wir haben keinen Spielbetrieb, aber letztendlich muss die Ausstattung da sein, es müssen Hallenzeiten da sein, es sind Ansprüche in der Mannschaft, es muss eine Weihnachtsfeier durchgeführt werden, es muss Saisonabschluss gemacht werden, also wie bei anderen Mannschaften auch. Und natürlich kostet das Geld. Und wir haben gesagt, wir möchten, oder andersrum, wir haben das verstanden, wir möchten dieses Team, was die Finanzierung angeht, loslösen. Na, wir gehen selber los und wir sind dann zu Jörg Hagemann gegangen von der Neuen Westfälischen und haben gesagt, komm her, wir brauchen jetzt hier einen Bericht über das, was wir hier gemeinsam machen. So, das hat schon mal dazu geführt, dass in der Region das Thema bekannt wurde. Und das hat auch dazu geführt, dass das eine oder andere Unternehmen gesagt hat, Mensch, hier geben wir gerne einen Huni an der Stelle. Und somit konnten wir bisher dann auch dieses Team autark vom Gesamtverein, also was die Belastung angeht, führen. Und es hat dann auch, so wie wir denken, auch den anderen Mannschaften und dem Verein einfach was gebracht. Das haben Trainer aus anderen Mannschaften gefragt, können wir auch Samstag mal mit den Superkids trainieren, durchweg. Und letztendlich auch andere Vereine in der Umgebung, also das, was wir vorhin sagten, dass sie hier hospitiert haben und geschaut haben, wie funktioniert das Ganze. Das Gleiche hat auch im Verein stattgefunden. Und so hat einfach eine Bindung stattgefunden, die dahin geführt hat, dass es schon eine Selbstverständlichkeit ist. So, und das ist jetzt sicherlich nicht in jedem Verein identisch, aber ich bin fest davon überzeugt, dass man Finanzierungsmöglichkeiten findet, was Partner, entweder bestehende Sponsoren oder neue zusätzliche Sponsoren, die auch vielleicht nur dieses Team dann unterstützen, aber es belastet damit ja auch nicht andere Geldkassetten an der Stelle. Zum Thema Förderung, die Krux bei der Geschichte ist, dass immer nur Projekte oder oftmals nur Projekte unterstützt werden. Das heißt, man muss ganz genau sagen, wann ist das Projekt Anfang, wann ist das Projekt Ende, was kostet das, wofür muss das Geld aufgewendet werden, und das weiß man oftmals im Vorfeld gar nicht. So, das heißt, man geht mit Annahmen ran, die dann schwammig sind, und so ist das nicht nur bei der Mannschaft, so ist es auch bei der Glücksliga, und kann dann hoffen, dass man irgendwann eine Zusage bekommt, und das hat bisher nur minimal geklappt. Ich glaube auch ein Spiegel der Gesellschaft an der Stelle, ich sage nicht, welche Organisationen das waren, dann kommt dann allerdings eine ehrliche E-Mail zurück, ja, nach 8 Monaten Bearbeitungszeit sind wir jetzt zu dem Punkt gekommen, um über die Angelegenheit entscheiden zu können. So nach 8 Monaten, ne? Du hast vorhin gesagt, wir sind 3 Jahre mit der Glücksliga unterwegs. Wenn ich jetzt 8 Monate auf eine Förderung gewartet hätte, dann wären wir sicherlich nicht so weit an der Stelle. Oder es gibt auch eine Mail, ich sage auch nicht, welche Organisation das ist, ja, aufgrund von Krankheit und Urlaub konnten wir einen Antrag nicht bearbeiten. Und das ist sehr schlecht. Das hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, wir sprechen Unternehmen, wir sprechen Marken an, die uns hier unterstützen. Förderung muss sicherlich sein und werden wir auch weiter betreiben, aber man kann sich nicht allein nicht drauf verlassen. Und deswegen ist das so ein wackeliges Boot, das Thema Förderung. Und wir mussten uns anders aufstellen, sind da bisher gut gefahren, aber auf lange Sicht wird es einfach nicht gehen, weil wir müssen eine Organisationsstruktur schaffen, auch in der Glücksliga. Wir machen das nebenberuflich. Maria ist Jungmutter. Von daher werden wir auch mal jemanden anstellen müssen, der sich um bestimmte Sachen kümmert, auch um Förderung. Und die Gelder sind auch vorhanden. Nur wir hatten bisher noch keinen Zugang und auch nicht die Energie und Zeit, uns damit wirklich so weit auseinanderzusetzen, um mehr erfolgreich zu sein.
Man merkt, wenn du das erzählst, dass da noch einige Hürden sind, die man irgendwie überwinden muss. Aber das Gute ist ja, dass ihr so extrem gewachsen seid. Man kann übrigens auch auf eurer Internetseite aktiv dazu beitragen, selbst wenn man keinen Verein oder eine Mannschaft, besser gesagt, gründet, euch zu unterstützen. Unter glücksliga.com findet ihr nämlich auch einen Shop. Da könnt ihr einen Fanschal kaufen und auch einen Kaffeebecher. Und das ist natürlich erstmal eine gute Initiative. Da weise ich sehr, sehr gerne darauf hin. Kannst du verraten oder möchtest du verraten, das ist, glaube ich, die bessere Formulierung, wenn man so einen Spieltag organisiert, wie viel Geld man da in die Hand nehmen muss als Verein, wie viele kleine Sponsoren, wie viele Bäcker, wie viele Metzger, wie viele Dachdecker muss ich denn finden, die ein bisschen was dazu beitragen, damit ich so einen Spieltag organisieren kann?
Also der Glücksliga-Spieltag ist das eine, das andere ist die Ausstattung der Kinder. Das heißt, bei uns hat bisher jedes Kind, jeder Trainer, jeder Helfer auch ein Shirt bekommen. Die Kinder natürlich das offizielle Saisontrikot, was jetzt auch neu erschienen ist. Aber uns ist es wichtig, hier auch keine Bezahlschranke aufzubauen, sowohl in den Vereinen, das heißt eine Mitgliedschaft, die nicht mit Siegel verbrieft ist, sondern wo die Mannschaften sagen, okay, ich habe verstanden, was ihr wollt, wie ihr das machen wollt und ich möchte dabei sein, darf ich das? Selbstverständlich, wenn ihr das Thema soweit verstanden habt und euch um die Kinder kümmert und auch die Vereinsstrukturen nutzt, was ja für uns das Thema Integration einer Mannschaft, wenn du so willst, Inklusion in einer Mannschaft bedeutet, dann bist du herzlich in der Familie der Glücksliga aufgehoben. Finanzierung, ja, dann dieses Team, aber ob das jetzt ein Mini-Team ist oder es ist ein Glücksteam, ist von der Finanzierung ähnlich. Da muss man sich mit auseinandersetzen. Und der Spieltag selbst, also die Mitgliedschaft in der Glücksliga ist dann kostenlos. Wir haben einen kleinen Anteil der Mannschaften für den Glücksliga-Cup, da wir auch den Kindern oder Spielern und Spielerinnen ein warmes Mittagessen ermöglichen. Also da gibt es einen kleinen Beitrag. In diesem Jahr waren es 10 Euro pro Kind. Ansonsten die Spielkleidung, die schon ja, einen fünfstelligen Eurobetrag ausmacht. Dazu kommt natürlich das Ganze drumherum. Wir haben eine Technik, die die LED-Bande in diesem Jahr bedient hat. Wir haben Luftballons und Konfettikanonen, die natürlich bezahlt werden müssen. Wir haben die ganze Peripherie, wir haben eine kleine Bühne aufgebaut. Wir hatten in diesem Jahr eine Rockband, die dort gespielt hat. Großartig übrigens, was sie da für eine Performance abgeliefert haben. So, und das sind alles Sachen, die natürlich Geld kosten. Und da sprechen wir auch von einem mittleren fünfstelligen Betrag, der dieser Tag dann auch entsprechend bedeutet. Und das ist ohne Partner, sowohl lokal als auch diese überregionalen Partner, die wir haben, so in dieser Form nicht möglich. Zeigt aber auch für die Zukunft. Ich selbst prognostiziere 300 Mannschaften in Deutschland, eben entsprechend hochgerechnet, ne? 4200 Handballvereine in Deutschland, wenn man dann Inklusionsquote, die Zahlen hatte ich mir mal von der Bertelsmann Stiftung geholt, hochrechnet, werden das in 10, 15 Jahren möglicherweise 300 Mannschaften sein. So, und dann so ein Turnier auf die Beine zu stellen, da wird ein Turnier nicht mehr reichen. Das bedeutet natürlich eine ganz andere Summe. So, und wenn wir dann an diese Fördertöpfe kommen, der Organisation und Sponsoren, dann denke ich auch, dass das eine gesellschaftliche Aufgabe ist, dieses in dieser Form so zu stemmen. Weil was bisher zu kurz kam, kann natürlich auch sein, das wäre eine Frage von dir noch gewesen, was bedeutet das für die Kinder? Ich bringe immer das Beispiel, das erste Training in Bad Salzuflen, 5 Kinder sitzen da im Eröffnungskreis, alle gucken auf die Erde, keiner sagt einen Mucks, außer Maria an der Stelle, die Kinder animiert und motiviert hat. Und bereits ein Jahr später waren wir dort über 20 Kinder, inzwischen sind es 35 Kinder, also ein Zeichen dafür, dass der Bedarf enorm ist. Deswegen mache ich mir über die 300 Vereine in Deutschland auch keine Gedanken. Der Bedarf ist einfach vorhanden in jeder Region. Die Kinder sind viel fröhlicher. So, die machen Witze, die singen Lieder, die stoßen sich an, die necken sich, die toben mit den Trainern, Trainerinnen umher. Hier hat eine charakterliche Entwicklung der Kinder stattgefunden. Und das sehe ich komplett getrennt von dem Thema Handballspielen erlernen. Das ist mir inzwischen gar nicht mehr so wichtig. Also es wird natürlich vermittelt, Schrittregel, anständig werfen können, Hand über den Kopf etc. Das sind Sachen, die vermittelt werden. Aber für mich viel wichtiger ist die charakterliche Entwicklung der Kinder innerhalb kürzester Zeit. Was in einem Jahr stattgefunden hat, das hat mich so überrascht. Und wir bereiten die Kinder und Jugendlichen natürlich auch auf Erwachsenenleben dadurch vor. Wenn sie 18 sind, werden sie irgendwo in einer Behindertenwerkstatt arbeiten oder andere Sozialdienstleistungen in Anspruch nehmen. Nur die wenigsten werden in einer intakten Familie auch auf lange Sicht zu Hause sein können. Und was wir mit dem Handball, mit der Bewegung, mit der Initiative schaffen, also die Kinder wirklich darauf vorbereiten, ist für mich so eine gesellschaftliche Aufgabe. Die hat nicht zwingend was mit dem Handball zu tun. Und das ist wirklich großartig. Und jede Stunde, die wir da investieren und jeder Euro, der da investiert wird, der ist sowas von gut angelegt. Ich merke selber, dass ich da bei dem Thema auch emotional werde, weil das einfach Wahnsinnsergebnis ist, was wir da jetzt schon erreicht haben und die Potenziale sind einfach so groß und für mich nicht nur eine Aufgabe im Handballbereich, sondern auch im gesellschaftlichen Bereich.
Ich kann dir da nur komplett beipflichten bei dem, was du gerade gesagt hast, weil ich finde, uns geht's gut. Und dann haben wir auch eine gewisse Form von Verpflichtung und Aufgabe der Gesellschaft gegenüber und da können wir etwas zurückgeben. Ich finde, dieses Projekt hat sich dermaßen schnell entwickelt, unglaublich rasant. Da bin ich vor 2 Jahren nicht von ausgegangen. Ich habe gedacht, dass das sehr viel Potenzial hat, aber ich habe gedacht, dass es ein bisschen länger braucht, bis das so groß wird. Du hast jetzt gerade von 300 Mannschaften gesprochen. Vielleicht kannst du abschließend nochmal erklären, Wie viele Mannschaften waren denn jetzt bei dem Cup dann insgesamt dabei? Du hast das gerade ja schon gesagt, so 30 Stück. Wie läuft das dann überhaupt ab? Wie viele Tage lief das und wie viele Leute waren dann da auch in der Halle? Wie groß war die Halle? Weil ja, das kannst du ja nicht mal eben an einem halben Tag durchführen bei 30 Mannschaften. Das ist ja eigentlich kaum zu stemmen.
Richtig, also wir sind bewusst aus Bad Salzuflen weggezogen nach Bielefeld in die Seidenstickerhalle. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die Seidenstickerhalle. Ja, das ist aktuell die TSG Altenhagen-Hepen, die dort unser Kooperationspartner waren. Drittliga-Verein, machen ihren Job super gut, sind auch hervorragend geführt organisatorisch. Haben sich, glaube ich, auch gefreut, als ich die Anfrage gestellt habe, ob wir das nicht zusammen machen können, weil sie selber sehen das genauso. Sie haben eine Verpflichtung, sie wollen natürlich auch eine positive Resonanz auf ihre eigenen Aktivitäten haben. Und wir waren uns also mit dem Christian Sprittlik relativ schnell einig, dass wir dort die Sache zusammen durchziehen. Und was für uns natürlich wichtig ist, ist die Manpower. Wir haben ein kleines Orga-Team aus Bad Salzuflen. Das besteht aus 8 Personen, die ich dann auch, obwohl es nicht in Salzuflen stattgefunden hat, für den Cup in Bielefeld rekrutieren konnte. Und wir hatten an die 50 Helfer aus Altenhagen, die dann im Prinzip dieses Gesamtteam um die aktuell 18 Mannschaften, die teilgenommen haben, herum diesen Tag gestalten konnten. Von den 30 Mannschaften haben 18 teilgenommen. Es hätten auch alle 30 kommen können. Allerdings waren davon 4, die erst in den letzten Wochen gestartet sind. Und es läuft dann so ab, dass die Mannschaften ankommen. Wir haben für jede Mannschaft einen Host, der sich verantwortlich zeigt für diese Mannschaft und sie auch den ganzen Tag begleitet. Also von der ersten bis zur letzten Minute ist dieser Host bei dieser Mannschaft, ist organisatorisch eingeweiht, weiß, wo die Kabinen sind, wo die Toiletten sind, wo der Platz auf der Tribüne ist, wann es was zum Mittag gibt, wann gespielt wird. Und das ist absolut wichtig, damit wir hier keine Kommunikationsblockaden haben. Ne? Wir kennen das von anderen Jugendturnieren, da hängt dann irgendwo ein Zettel und das war es dann auch. Und hier war eben auch unser Anspruch, dass wir das so durchorganisieren und auch Multiplikatoren den Mannschaften an die Hand geben oder das entsprechend kanalisieren, dass die Informationen nicht verloren gehen. Weil das ist einfach ein wahnsinniges Durcheinander. Das waren 250 Spieler, Spielerinnen. Das waren deutlich über 100 Trainer, Trainerinnen. Das ist eine andere Quote, die auch letztendlich die Betreuung bedarf. Es waren 450, 500 Eltern, sodass wir in der Halle dort den ganzen Tag mit 800 Leuten zugegen waren, die auch versorgt werden müssen, die abgeholt werden müssen und die dann durch einen straff organisierten Tagesplan geführt werden, was uns da absolut gut gelungen ist an der Stelle. Und die Bilder sprechen für sich. Wir hatten dann auch wirklich super gute Resonanz von allen Seiten, von der Presse. Aber was uns eben besonders stolz macht, von den Mannschaften und Vereinen, was man dort dann zurückgespiegelt bekommt im Anschluss, ist einfach wahnsinnig und erzeugt dann eine Gänsehaut, weil genau das, so wie wir es haben wollten, ist dann auch eingetreten und das ist der Lohn, den wir dann auch dafür ernten konnten.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt da draußen keine Leute gibt, die nicht vielleicht daran denken, mal bei ihrem Heimatverein irgendwie vorzuschlagen, so ein Team zu etablieren und zu gründen. Deswegen hoffe ich, dass ich mit diesem Gespräch ein bisschen dazu beitragen kann, euer Projekt zu unterstützen. Und ich habe dich ja nicht grundlos eingeladen, sondern mir war es wichtig, das auch nochmal hier bei Kreisab zu präsentieren. Und nochmal der Hinweis, schaut vorbei auf glücksliga.com. Dort findet ihr wirklich alle Informationen, die ihr braucht. Wie gründe ich eine Mannschaft? Wie kann ich an der Glücksliga teilnehmen? Was hat es mit dem Glücksliga Cup auf sich? Ihr habt den Shop, wie gesagt. Es gibt auch eine Verlinkung zu News bzw. Presseartikeln und so weiter. Einen Überblick zu den Mannschaften. Das ist sehr simpel und übersichtlich gehalten. Das gefällt mir relativ gut. Und Andreas hat es ja eben gesagt, 20 bis 30 Stunden pro Woche steckt er persönlich da rein und er ist ja nicht der Einzige, der sich darum kümmert. Und wenn wir das dann alles mal hochrechnen, am Ende ist das Wichtigste und das Ergebnis hat Andreas ja auch gerade geschildert, dass die Kinder und Jugendlichen sehr viel Spaß daran haben. Gibt es noch irgendwas, was du abschließend mit auf den Weg geben möchtest?
Einfach nur einen Dank sagen. Also Dank an die Initiatoren in den Verein, weil wie eingangs gesagt, es herrscht einfach eine Hemmschwelle. Manche trauen sich nicht, zu ihrem Vorstand zu gehen und schon gar nicht irgendwie zu sagen, am nächsten Samstag oder Donnerstag, wie auch immer, fange ich jetzt einfach mal ein Training an. Und wir haben gesehen, dass es sehr, sehr viele engagierte Menschen gibt dort draußen in unserer Handball-Community, die sowas gerne machen wollen, die auch sicherlich familiär vielleicht den einen oder anderen Ansatz haben, aber auch nicht unbedingt diesen haben, was auch in Ordnung ist. Aber zu sagen, ich brauche einfach nur eine Motivation und wir haben es jetzt mit 30 Vereinen durchgeführt und gezeigt, dass es sicherlich herausfordernd ist, aber auch einfach ist zu starten. Wichtig ist noch zu sagen, dass gewährleistet sein muss, dass eine entsprechende Qualität auch transportiert wird in den Verein. Also was ich selber nicht möchte, ist mitzuerleben, dass die Glücksliga eingestellt wird. Das möchte ich nicht übers Herz bringen. Und genauso sieht es natürlich in den Vereinen aus. Das heißt, es muss schon eine gewisse Peripherie vorhanden sein. Es müssen Personen sein, die sagen, okay, ich habe hier 3, 4, 5 Leute, die einfach mitmachen, dass, wenn ich mal krank bin, die Kinder trotzdem trainieren können. Und wer sich dort aber sicher ist, das auf die Beine stellen zu können, das Potenzial, wie gesagt, ist da. Da warten die Kinder draußen auf uns, in die Bewegung zu kommen, ins Handballspielen zu kommen und einfach teilzuhaben an dem Ganzen. Und da kann ich auf der einen Seite nur Danke sagen denen, die es bereits tun, aber auch auffordern, Ärmel hochzukrempeln, skandinavisch einfach und dann loszulegen, hier dieser Initiative zu folgen und mitzumachen. Auf jeden Fall ist es so, dass noch keine Frage, die mir oder uns gestellt wurde, unbeantwortet blieb. Also Kontakt aufnehmen, fragen und dann werden wir das auch gemeinsam lösen.
Wie gesagt, schaut vorbei auf glücksliga.com. Da bekommt ihr definitiv auch Antworten und ich bin mir sicher, dass das auch relativ schnell geht. Andreas, danke für deine Zeit und danke für den Aufwand, den du betrieben hast, hier extra nach Dortmund zu kommen. Das sind ja jetzt nicht nur 15 Minuten, die du im Auto gesessen hast. Ich weiß das sehr zu schätzen und ich weiß auch zu schätzen, wenn ihr den sozialen Kanälen von Kreisab folgt. Bei Facebook, Twitter, YouTube vor allem, aber bei Instagram gibt es ganz regelmäßig viele Informationen rund um die Inhalte von Kreisab und den Podcast selbst. Ich hoffe, diese Ausgabe hat euch genauso gut gefallen wie die vergangenen und in der nächsten Woche gibt's schon wieder die nächste, also schaltet dann sehr, sehr gerne wieder rein. Das war's für heute und ja, wir hören uns in einer Woche wieder, wie gehabt. Tschüss.